MeToB ist für euch unterwegs. Auf der Suche nach Denkanstößen und um spannende Einblicke in Schule, Studium und Berufsleben zu bekommen. Hautnah und ganz persönlich erfahrt ihr in diesem Podcast, wie Lebenswege entstehen und worauf es bei der Berufswahl wirklich ankommt. Schließlich ist sie auch Lebens-, Welt- und demokratische Werteorientierung. In dieser Folge spricht Christian mit dem Politikwissenschaftler Matthias Künzel über den Umgang mit dem aktuellen Nahostkonflikt und wie Lehrer das Thema an Schülerinnen und Schüler herantragen können.
Wir sind bei Herrn Künzel mitten in Schleswig-Holstein in einer Winterlandschaft und ich würde gerne mit Ihnen ein Gespräch führen, das am Ende ein bisschen helfen soll, einem Pädagogen, einer Pädagogin ein bisschen eine Anleitung geben kann, wie geht man mit diesem aktuellen Nahostkonflikt um, was sind die sinnvollen Argumente, was ist zu erwarten, was sind die Hintergründe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Jetzt mal vorweg, Sie waren ja auch lange als Berufsschullehrer tätig. Was würden Sie denn jetzt einer Lehrkraft empfehlen, wenn sie feststellt, das Thema Nahost wird unter den Schülern hitzig bis handgreiflich womöglich diskutiert? Wie geht man da am besten pädagogisch vor?
Am besten mit den Dokumenten. Die ganze Stimmung ist ja so richtig manipulativ von verschiedenen Richtungen aus und man muss sich besinnen auf die Grundlagendokumente. Und da ist es wichtig, vor allen Dingen klarzumachen den Schülern, dass es auch im palästinensischen Lager immer verschiedene Meinungen gab. Man hat leicht den Eindruck, dass bei Israel, das ist klar, dass es da viele Meinungen gibt. Zwei Juden, drei Meinungen, sagt man. Aber bei Palästinensern wird immer so getan, als sei es ein einziger Block, der in eine einzige Richtung schießt, nämlich gegen Israel. Und man vergisst dabei, dass es immer wieder Versuche gab, die auch von moderaten Palästinensern unterstützt worden sind, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen. Deswegen kann ich nur sehr empfehlen, diese Geschichte der Zwei-Staaten-Lösung, die dann abgelehnt wurden von bestimmten Kräften der palästinensischen Seite, zu behandeln. Also das bedeutet, den ersten Teilungsplan von 1937, da ging es darum, dass 20% des Landes an Juden gehen sollte und 80% des Landes, oder sehr viel mehr, ich glaube 70% des Landes an die arabische Seite gehen sollte. Und das wurde von vielen Arabern auch in Palästina für gut befunden. Aber es gab eine sehr radikal antisemitische Fraktion damals bereits. Das war der Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, und das waren die Moslembrüder. Und die Nazis hatten sich damals eingemischt in diesen Konflikt und diese antisemitische Seite natürlich vollständig unterstützt.
Jetzt zu Ihnen persönlich. Wann haben Sie eigentlich angefangen, sich mit dem islamischen Antisemitismus zu befassen? Gab es da einen Auslöser dafür? Oder?
Ja, ich habe mich mit dem Antisemitismus befasst seit 30 Jahren und dann kam 9/11. Und das war dann für mich der Grund, zwei Dinge zu machen. Erstens, mich mit dem islamischen Antisemitismus, also mit dem Antisemitismus unter Muslimen, stärker zu beschäftigen. Und zweitens war das für mich der Auslöser, endlich mal den Nahostkonflikt richtig aufzuarbeiten. Ich hatte mich vorher nie daran gewagt, weil das so ein gigantisches Thema ist. Und dann war auch mein Weg damals 2001 der, dass ich die Originaldokumente gelesen habe. Also gar keine Sekundärliteratur, sondern mir erstmal eine Meinung gebildet habe, um dann beurteilen zu können, wie ich die jeweilige Sekundärliteratur bewerte. Aber man braucht eine gewisse faktische Grundlage. Und da war zum Beispiel das Archiv der Gegenwart, also für mich eine wichtige Quelle, und andere neutrale Quellen, die also eben Dokumente wiedergeben.
Das heißt, für Sie war 9/11 auch der persönliche Auslöser?
Ja, da konnte man nicht mehr sich drum herum drücken, sich mit dem Nahostkonflikt intensiv zu beschäftigen.
Das war eine Zeitenwende, würden Sie das so sagen?
Leider nicht, also weil der Islamismus ja nicht wirklich bekämpft worden ist von da ab. Das wurde unter Terror subsumiert, aber das ist ja nur eine Methode, Terror. Wichtiger ist, was inhaltlich vertreten wird und gewünscht und erkämpft werden soll. Und darüber wurde zu wenig diskutiert. Also der Islamismus stand nicht im Zentrum, unter Obama überhaupt nicht. Im Gegenteil, man hat es also gescheut, dieses Wort auszusprechen. Und deswegen war es keine Zeitenwende in meinen Augen.
Wo sehen Sie denn die Wurzeln des derzeitigen Islamismus, die Wurzeln der Hamas? Wo sind die zu suchen?
In der Moslembruderschaft. Die wurde 1928 gegründet und hatte von vornherein also ein Programm, das zurück zu dem ursprünglichen Islam gehen wollte. Also Ablehnung der Moderne, Ablehnung der Frauenrechte, Ablehnung der Selbstbestimmung des Menschen. Stattdessen sollte man sich unterwerfen den Gesetzen des Koran, den Gesetzen Allahs. Und nur dann, wenn das geschehen würde, würde man zu einem neuen Glanz und Gloria zurückfinden. Also die Moslembruderschaft war die entscheidende Kerngruppe, die den Islamismus hervorgebracht hat. Und aus der Moslembruderschaft ging dann auch Bin Laden hervor zum Beispiel und die ganzen anderen.
War die Moslembruderschaft per se, per Gründung antisemitisch?
Sie war ja 28 gegründet und sie war besonders anti-britisch, also als ägyptische Bewegung gegen die Briten. Aber dann begann 1936 der sogenannte arabische Aufstand und da sind die Moslembrüder draufgesprungen und hatten dann zwischen 36 und 38 ihre Mitgliederanzahl von 800 auf 200.000 erhöhen können, aufgrund antijüdischer Kampagnen. Also sie konnten da zurückgreifen auf ein Fundament von Ressentiments gegenüber Juden, das bereits im frühen Islam gelegt worden ist. Der Koran, der ist in vielen Versen sehr judenfeindlich. Es gibt auch Verse, die judenfreundlich sind, aber es dominieren die judenfeindlichen Verse und darauf konnte sozusagen die Moslembruderschaft sich zurückziehen. Aber es gab dann ab dem Jahre 1938 auch enge Verbindungen zu deutschen Nazi-Agenten, die sich um die Moslembruderschaft sehr bemüht hatten, um die sozusagen weiter in die antisemitische Richtung, was Europa anbelangt, also den typischen christlichen Antijudaismus, der sich dann gesteigert hat zum Antisemitismus, um das den Moslembrüdern nahezubringen. Es gab also gemeinsame Schulungsabende über die sogenannte Judenfrage. Es gab Palästina-Versammlungen mit den Moslembrüdern zusammen. Und die Nazis gaben ihnen eine ganze Menge Geld, also mehr als jede andere antibritische Gruppe in Ägypten von den Nazis bekam.
Inwieweit waren die denn deckungsgleich, die Ideologien, die nationalsozialistische Ideologie und die Muslimbruderschaft?
In verschiedenen Fragen überhaupt nicht deckungsgleich. Also die Muslimbruderschaft, das war wirklich eine religiöse Bewegung. Und ihr Führer Al-Banna, Hassan Al-Banna, hätte niemals Hitler als einen Führer anerkannt. Das war für sie ein Ungläubiger. Ja, aber sie sagten eben, dass auch die ganzen Erfindungen des Westens letztendlich auf islamische Ursprünge zurückgingen und dass der Islam sozusagen für die Entwicklung der Technik in Europa auch mitverantwortlich gewesen sei, also die Lorbeeren sozusagen dafür tragen könnte. Und sie haben dann die Nazis als Bündnispartner betrachtet, vor allen Dingen in Palästina.
Das heißt, die Nationalsozialisten hatten vor, die Muslimbruderschaft und diese Bewegung zu instrumentalisieren?
Ja, eine Art Koordination. Also instrumentalisieren klingt so, als hätten die Moslembrüder da wenig zu sagen gehabt. Also die Moslembruderschaft ist extrem selbstbewusst. Also sie suchten sich ihre Partner auch selber aus. Instrumentalisieren ist da nicht das richtige Wort für kooperieren.
Das heißt also, das war eine eher technische Zusammenarbeit, sage ich mal. Weil die Ideologien sind ja auf der einen Seite, die Nationalsozialisten sich als Herrenrasse, sagen wir mal, definieren und der Antisemitismus daraus entstand, ist etwas anderes als der islamische Antisemitismus.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also die Nazis hatten in der Tat versucht, ihren Rassismus in der arabischen Welt zu verbreiten. Und was geschah? Sie sind damit gescheitert. Sie sind damit richtig gescheitert, auch weil es in den Ursprüngen des Islam keinen Rassismus gegeben hat. Also ich dokumentiere in meinen Büchern diese Korrespondenz mit dem damaligen Auswärtigen Amt unter den Nazis. Also musste man sich was einfallen lassen, wie man den Antisemitismus in diesem Teil der Welt verkaufen kann. Und die Eintrittstür, die man dann gefunden hat und durch die man gut gehen konnte, war die Religion. Das heißt, ausgerechnet die Nazis hatten sich verkleidet als Muslime, um als Muslime den Muslimen mitzuteilen, hört mal zu, Mohammed hatte Juden aus Medina vertrieben, Hitler vertreibt die Juden aus Deutschland, also sind wir eigentlich die Nachfolger von Mohammed. Also diese religiöse Wende, die ist ganz verblüffend. Also das ausgerechnet die Nazis. Und dann haben sie ja über ein arabischsprachiges Radio versucht, die Masse der Araber zu erreichen. Und in der Tat ist die Masse analphabetisch gewesen. Das heißt, es ging nur über das Radio. Und es war kein Zufall, dass die deutschen Sendungen alle mit Versen aus dem Koran begannen. Das war ein richtiges Radio. Also es gab viele verschiedene Auslandssender während des Zweiten Weltkriegs in ungefähr 20 Sprachen. Aber die wichtigste Redaktion war die sogenannte Orient-Redaktion. Die saß also in Zesen bei Berlin und hat die Texte ausgearbeitet. Das waren 80 Personen immerhin. Und die haben auf Arabisch, auch verschiedene arabische Dialekte, auf Persisch, auf Türkisch und auf Hindi, also für Indien, gesendet. Und über die arabische Redaktion wissen wir genau Bescheid, weil die Manuskripte überliefert sind. Die Manuskripte, die damals verwendet worden sind für die Sendungen.
War das die Grundlage, die Saat sozusagen, von der die Hamas heute noch profitiert?
Das würde ich so sehen, ja. Also man kann die Geschichte des Nahen Ostens in ein Vorher und in ein Nachher einteilen. Vorher, das war die Zeit vor 1939, vor April 1939. In diesem April startete der Radiosender seine arabischsprachige Goebbelsche Propaganda in der arabischen Welt. Und das ging bis April 1945. Also 6 ganze Jahre lang kam jeden Abend der Sender aus Berlin. Und er hatte gewisse Vorteile gehabt. Erstens war er am besten zu hören, weil man wegen der Olympiade 1936 die Anlagen alle modernisiert hatte. Also das war erstmal ein Pluspunkt. Zweitens hatte der Sender hervorragende Redner, die auch in der arabischen Welt sehr bekannt und sehr beliebt waren. Das war so ein Erkennungszeichen, dass man bestimmte Sprecher wiedererkennen konnte. Drittens gab es eben so diesen volkstümlichen Antisemitismus, der verbreitet worden ist, also wo man sich dann auf die Schenkel klopfen konnte und sich belustigt fühlte. Also zum Beispiel, wenn man die Vereinten Nationen, die damals ja im Zweiten Weltkrieg schon gegründet wurden, wenn man die bezeichnete in Radiozesen als die Vereinten Jüdischen Nationen, ja, oder wenn man den Emir Abdullah, der mit Juden reden wollte, anstatt sie zu erschießen, wenn man den im Radio immer nur als Rabbi Abdullah bezeichnet hatte. Also das war der dritte Punkt, dieser Antisemitismus. Und der vierte Punkt war eben tatsächlich die Religion. Die Betonung, die Araber, die wurden nicht als Araber angesprochen, sondern als Muslime. Und es wurde ihnen offeriert, ausschließlich der antijüdische Teil des Koran. Alle projüdischen Aussagen wurden natürlich weggelassen. Es war eine ganz eindeutige Interpretation des Koran im Sinne von Judenhass.
Ja, so wie ich den Koran richtig, oder wie ich das richtig verstehe, sind ja Christen und Juden ja als Schriftbesitzer, quasi als privilegiert, eigentlich.
Ja, sie müssen gedemütigt werden, heißt es. Ne? Also sie müssen, aber nicht umgebracht. Sie bleiben, können in Frieden leben, wenn sie sich unterordnen und wenn sie den zweiten Rang akzeptieren. Wobei es trotzdem natürlich zu Massakern zwischendurch gab und also viele Juden wurden dennoch umgebracht, aber es war weniger als im christlichen Abendland.
Erklären Sie mir doch bitte, wie entstand aus dieser, sage ich mal, Gemengelage jetzt die Hamas?
Ja, die Hamas entstand erstmal als eine Sozialbewegung. Der Vorläufer der Hamas, das war eine Organisation, die sich gekümmert hat um die sozialen Belange der Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland. Das heißt, da wurden die Dinge, die der Staat nicht bereit war zu offerieren, offeriert. Es wurden Spielplätze gebaut, es wurden Sportplätze gebaut, es wurden zum Beispiel Eheberatungen installiert. Das Problem war, dass man diese Eheberatung nur nutzen konnte, wenn man auch genau in die gleiche Moschee ging wie die Hamas-Leute. Also wenn man sich gleichzeitig einer gewissen Indoktrination unterwarf. Und dann erst bei der ersten Intifada 1987 tauchte die Hamas mit Flugblättern auf und als Gegenstück zur PLO.
Die eher säkular war.
Die eher säkular war, wobei man auch sagen muss, Arafat war ursprünglich auch Mitglied der Moslembruderschaft. Also das schwankte mal so und mal so, aber sie hatte sich auch einen säkularen Anstrich gegeben, gerade in den 60er Jahren, als das modern war.
Welcher Prozess war das dann, der die Hamas so radikalisiert und militarisiert hat?
Nun, der Prozess, der brauchte keinen langen Vorlauf. Das war bereits 1988, also direkt nach der Gründung der Hamas, dass sie ihre Charta schrieb, die bis heute gültig ist. Und in dieser Charta steht alles drin, dass es kein bisschen Frieden mit Israel geben darf, dass ausschließlich der Dschihad, der heilige Krieg gegen Israel, zuständig sein kann, dass man den Tod suchen soll im Geiste Allahs, ja, dass also Juden Schwerverbrecher sind, weil sie eben die Welt kontrollieren wollen, dass man gegen Juden kämpfen muss, wenn man gläubiger Moslem sein will. Also da war die ganze Radikalität bereits in dieser Hamas-Charta enthalten. Leider wurde die Charta kaum wahrgenommen im Westen. Hier in Deutschland war ich, glaube ich, der Erste, der diese Passagen übersetzt hat ins Deutsche, aus einer englischen Vorlage.
Und in Israel?
Ja, in Israel wurde das auch nicht wahrgenommen. In Israel ist der Stand der Antisemitismusforschung ganz erbärmlich. Was man zum Teil damit erklären kann, dass man natürlich nach Israel gegangen ist, um den Antisemitismus abzuschütteln und sich nicht gerne damit beschäftigt, wie in der eigenen Nachbarschaft Antisemitismus wieder neu entsteht. Ich führe das auf diese psychologischen Hemmnisse zurück, dass in Israel die Antisemitismusforschung eben eher nicht auf dem Stand ist, den man erwarten könnte eigentlich.
Also Sie sagen, man wollte lange Zeit in Israel diese religiöse Aggressivität gar nicht zur Kenntnis nehmen.
Es gab Zeiten, in denen hat man sogar die Hamas ein bisschen protegiert als Konkurrenz zur PLO. Man sah in der PLO den Hauptfeind und es war dann ganz passend, dass die Hamas der PLO Konkurrenz machte. Aber das wurde dann schnell eingestellt, nachdem die Charta doch insofern bekannt geworden ist.
Es geht ja um das Grundwissen, oder wir versuchen ja über die Bildung und über Wissen versuchen wir ja uns dem Konflikt zu nähern, uns eine Handhabe zu geben, also wie man damit umgehen kann. Das heißt also, man sollte das über die Hamas wissen, wie sie gegründet ist und wie sie entstanden ist.
Ja, man sollte auch wirklich wissen, dass die Hamas Tausende von Arabern in Palästina umgebracht hat, schon während der ersten Intifada. Also die nicht auf ihrer Linie waren, die wurden terrorisiert. Wer also sich Videos beschafft hat, vielleicht mit Sexszenen, der wurde umgebracht, weil er eben sich als völlig ungläubig erwiesen hat. Also da wurde schon mit einem religiösen Terror gearbeitet und das muss man immer berücksichtigen. Es gibt ein ganzes Buch über die sogenannten Kollaborateure mit Israel. Army of Shadows heißt das Buch. Wurde leider nicht ins Deutsche übersetzt, gibt es nur auf Englisch und Hebräisch und Arabisch natürlich. Und dieser Anteil von Menschen, diese Menschen werden nicht wahrgenommen, die also gegen die Hamas sind und die eigentlich auch Frieden und Wohlstand wollen, die also ganz normal leben wollen, anstatt immer nur in den Dschihad zu kämpfen und für die Hamas den Kopf hinzuhalten.
Wenn man das über den religiösen Fundamentismus auf der arabischen Seite wissen muss, was meinen Sie, was muss man wissen über Religion und religiösen Fundamentalismus auf der israelischen Seite?
Ja, erstmal muss man wissen, dass es natürlich da auch Fundamentalisten gibt, die aber im Unterschied zur palästinensischen Seite unter Kontrolle immer gewesen sind. Das heißt, es war eine kleine Minderheit. Erst seit dem November letzten Jahres hat diese kleine Minderheit etwas Macht bekommen, indem sie Kabinettsposten bei Netanyahu bekam, was ich selber furchtbar finde. Aber das war im Vergleich zu der Dominanz des religiösen Fundamentalismus in den Palästinensergebieten eine kleine Gruppe, die auch verboten wurde. Die durfte nicht an den Wahlen teilnehmen, weil sie rassistisch war. Die Kach-Partei wurde zwischendurch verboten. Also von daher gibt es da diese Unterschiede. Und man muss natürlich wissen, dass der Zionismus erstmal entstanden ist. Also wie ist er überhaupt entstanden als Antwort auf den Antisemitismus in Europa, als Bewegung, die verzweifelt war an der Tatsache, dass der Antisemitismus in Europa nicht auszurotten war. Also das war der Ursprung. Und damals, als der Zionismus aufkam, war das eine Situation, bei der die meisten Juden überhaupt nicht dran dachten, aus Europa wegzugehen und dann in diese komische Wüstengegend da bei der Negev-Wüste also zu landen. Das war ihnen viel zu unbequem und Hebräisch zu lernen, wer will das denn schon und so. Und der entscheidende Anstoß für die Gründung Israels war dann letztendlich doch der Holocaust, weil sich dann herausgestellt hatte, dass es eben furchtbar war, dass in keinem Land der Welt Juden ein Selbstbestimmungsrecht hatten. Das heißt, sie waren überall abhängig von der Entscheidungsfindung nichtjüdischer Menschen. Und im Westen waren das dann eben Regierungen, die keine Flüchtlinge haben wollten, die jüdisch waren. Und in Deutschland waren das eben diejenigen, die die Juden abschlachten wollten. Und deswegen hatte man dann über einen langen Prozess, der über Monate sich hinzog, in den Vereinten Nationen die Position gefunden, dass nach diesen Erfahrungen des Holocaust Juden das Recht auf Selbstbestimmung zustehen müsste. Sie müssten irgendwo eine eigene Regierung haben und sozusagen als freie Juden existieren können und nicht als Juden, die abhängig sind von dem Willen anderer nichtjüdischer Menschen.
Ich frage jetzt vor dem Hintergrund, weil in der Debatte ist es ja immer so, es gibt ja immer ein Ja, aber, Ja, aber, Ja, aber. Nicht? Also wenn man jetzt sagt, es gibt islamischen Terrorismus, heißt es immer Ja, aber es gibt auch radikale Siedler, es gibt irgendwie Gewalt im Westjordan, alles. Und das würden Sie sagen, das sollte man so nicht gegenüberstellen?
Nein, auf keinen Fall. Also jetzt, um Ihr Beispiel anzuführen mit den Terroristen auf der einen Seite und den Siedlern auf der anderen Seite. Ja, es gibt beides, aber in welchem Verhältnis steht das? In dem einen Fall ist es die Regierung eines kleinen Landes wie Gazastreifen, die also diesen Terrorismus vorantreibt und auch die Kinder in dem Sinne erzieht. Im anderen Fall ist es eine Minderheit in einem Land, die dort auch selbst kritisiert wird. Die Siedler werden massiv kritisiert in Israel. Und auch bei den Siedlern muss man wieder differenzieren. Also viele sind einfach arme Menschen, die billiger an Wohnraum herankommen wollen und sind nicht ideologisch motiviert. Andere sind ideologisch motiviert und die muss man auch, glaube ich, sehr stark kritisieren. Aber das ist in keinem Verhältnis zu dem Terror, der von der Regierung der Hamas ausgeht. Ja, also von daher finde ich da die Relation sehr wichtig. Und außerdem, wenn es politisch geboten war, Siedlungen zu räumen, hat das Israel jeweils gemacht in seiner Geschichte.
Sie meinen jetzt Gaza zum Beispiel?
Ja, ich meine vor allen Dingen auch Ägypten. Also die Sinai-Halbinsel wurde besetzt von Israel im Sechstagekrieg. Und das ist ein sehr großes Stück Land, die ganze Sinai-Halbinsel, die eigentlich zu Ägypten gehört. Und Israel hat damals gesagt, wir geben Land für Frieden. Wenn ihr mit uns Frieden abschließt, kriegt ihr das Land zurück. Und dann wurde der Frieden in den 70er Jahren ausgehandelt zwischen Ägypten und Israel. Und dann bekam Ägypten dieses ganze Land zurück. Und die diversen Siedlungen, die sich da inzwischen ausgebreitet hatten, mussten geräumt werden, natürlich gegen den Willen der Siedler, die da also alles Mögliche angebaut hatten. Und es gab viel Tränen und Stress, aber ein gewisser Herr Sharon hat als Feldherr dann diese Siedlungen geräumt.
Das hat ja nicht funktioniert, in Anführungszeichen, infolge des Oslo-Prozesses, weil der Mörder von Yitzhak Rabin war ja Jude, Yigal Amir.
Ja, das war ein rechtsradikaler Jude. Ja, das gibt es bei den Juden eben auch, also den Rechtsradikalismus. Es gibt sogar antisemitische Juden.
Muss man das, wie soll man sagen, oder sollte man das wissen? Sollte man diese Hintergründe so in dem Detail kennen oder was meinen Sie, was sollte man wissen?
Es ist immer besser, wenn man mehr Details kennt, als wenn man weniger Details kennt. Aber das ist die Frage, wie man reduziert für einen Unterricht. Didaktische Reduktion ist natürlich auch eine wichtige Sache, um Unterricht machen zu können.
Und worauf würden Sie das reduzieren?
Also ich würde am liebsten die Zeit haben, gar nicht reduzieren zu müssen als Lehrer. Aber ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es geht mir darum, dass man wirklich klar kriegt, dass es verschiedene Motivationen gibt im Lager der Araber Palästinas, dass es verschiedene Motivationen gibt im Lager der Israelis und dass man also praktisch unter dem Aspekt die Geschichte rekapituliert, die Geschichte des Konflikts.
Wenn ich jetzt über Sie lese, lese ich auch den Vorwurf, dass die Hamas irgendwie auf die Nazis reduzieren, sozusagen, dass die Hamas die neuen Nazis sind, sozusagen, dass das unzulässig wäre.
Habe ich da irgendein Wort in dieser Richtung heute laut werden lassen? Ich glaube nicht. Also das ist absurd. Das Problem ist wirklich, Es gibt keine, ich bin völlig dagegen, dass man also die Massaker vom 7. Oktober mit dem Holocaust vergleicht. Ich bin auch dagegen, dass man die Hamas als die neuen Nazis von heute bezeichnet. Aber es gibt dennoch einen bestimmten Punkt der Kontinuität, nämlich im Antisemitismus und der Art des Antisemitismus. Und da gibt es eine Verbindungslinie zwischen 1941 und 2023. Die kann man einfach nicht leugnen, dass also die Hamas in ihrer Charta die gleichen antisemitischen Vorwürfe vorbringt, wie sie Hitler in Mein Kampf vorgebracht hat. In beiden Fällen werden die Protokolle der Weisen von Zion als wahres Musterwerk zitiert. In beiden Fällen bei den Nazis und bei der Hamas wird behauptet, die Juden hätten den Ersten Weltkrieg initiiert und sie hätten auch selbst den Zweiten Weltkrieg initiiert. Also diese Art von Argumentation, die dann letztendlich zu einem Antisemitismus geführt hat, der in beiden Fällen als Erlösungsantisemitismus begriffen werden muss. Redemptive Antisemitism, um Saul Friedländer zu zitieren. Und das bedeutet, dass man eine Utopie hat. Man träumt von dem ewigen deutschen Frieden, der nur dann erreichbar ist, wenn vorher die Juden ausgelöscht werden, weil die Juden all dem im Wege stehen. Daran haben die Nazis wirklich geglaubt und so haben sie argumentiert und so haben sie vor allen Dingen auch gehandelt. Und bei den Islamisten ist das ähnlich. Man glaubt an den ewigen islamischen Frieden, wenn nicht die Juden da im Wege stünden, die man deswegen beseitigen muss, damit sich der Islam überhaupt erst entfalten kann. Also das ist in beiden Fällen dieser Erlösungsgedanke, Erlösung durch Vernichtung. Und das ist etwas, wo man eine Parallele sehen kann, wo es eine Schnittmenge gibt, eine gemeinsame. Aber ansonsten sind das natürlich völlig verschiedene Bewegungen, die Nazi-Bewegung und die Bewegung der Hamas. Aber auf diesen Punkt muss man sich dennoch konzentrieren. Denn es geht ja auch ein bisschen um unsere eigene Vergangenheitsbewältigung. Und ich wundere mich immer, dass man sehr viel über den Nationalsozialismus in Fernsehsendungen und in Serien und so weiter zu lernen bekommt. Aber diese Frage, da wo das Nazi-Element heute noch durchbricht, wird darüber kaum gesprochen.
Inwieweit ist es notwendig, auch die Geschichte der Palästinenser, die sich ja nicht immer Palästinenser genannt haben, irgendwie zu kennen und zu wissen? Also inwieweit ist zum Beispiel Hintergrundwissen für Schülerinnen wichtig über die Nakba zum Beispiel?
Ja, ich finde schon, dass man über die Nakba unterrichten muss.
Die Vertreibung.
Ja, die Flucht und Vertreibung. Beides war es. Also das war ja die Folge dieses Krieges von 1948. Aber die Frage ist, warum kam es zu diesem Krieg? Also warum hat man, also das war ja ungeheuer, dass man einen Krieg führt gegen einen Beschluss, der von den Vereinten Nationen mit Zweidrittelmehrheit beschlossen worden war. Ungeheuerlich auch deswegen, weil die beiden Supermächte, Sowjetunion und USA, und sie waren kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die großen Mächte, alle beide für die Gründung des Staates Israel waren. Also dagegen sozusagen einen Krieg zu führen, das war ungeheuer vermessen. Und es gab eben, und das zeige ich in meinem letzten Buch auf, bei fast allen arabischen Herrschern die größten Bedenken, diesen Krieg zu führen. Man war bereit, den Arabern in Palästina zu helfen mit Waffen oder mit Geld, aber man wollte nicht einen offiziellen Krieg der eigenen Armeen führen gegen das neu gegründete Israel. Und man hatte auch schon eine Vorahnung, wie das enden würde. Und wie kam es, dass dennoch dieser Krieg, der zur Nakba dann führte, geführt worden ist? Das lag daran, dass tatsächlich die Stimmung in der ganzen Region so massiv anti-israelisch war. Ich meine, als Nachwirkung des sechsjährigen Radio-Dauerbeschusses, dass die arabische Straße aufstand und mit aller Macht und mit aller Gewalt diesen Krieg forderte und drohte, die arabischen Herrscher zu stürzen, wenn die nicht den Krieg beginnen würden. Da habe ich sehr viele Zitate gesammelt und gefunden, die das belegen, dass also diese Stimmung der arabischen Straße letztendlich dazu geführt hat, dass die arabischen Herrscher nachgaben, den Krieg begannen. Und wie das absehbar war, das hatte man vorher schon gespürt, weil diese Armeen überhaupt noch nie zusammengearbeitet hatten und keine Kriegserfahrung hatten. Das waren ja alles neu gegründete Staaten.
Da kann man ja im Prinzip direkt nach heute springen, nicht wahr? Ist das, gibt es da Parallelen zu heute? Ist das der Grund, weswegen die arabischen Führungen der Nachbarstaaten so zögerlich sind, die Hamas zu unterstützen, weil sie davor Angst haben, vor so noch einer Niederlage?
Das ist genau eine Analogie, die ich auch ziehen würde. Dass man heute wieder die arabische Straße hat, die radikalisiert ist, die mit Fernsehbildern gefüttert wird, die nichts aussagen, außer du musst dich jetzt empören. Also und die arabischen Führer wissen, dass das so nichts bringt. Das sind ja teilweise Länder, die Abraham Accords unterzeichnet haben und die also eigentlich davon profitieren wollen, dass Israel eine Wirtschaftsmacht ist und eine hervorragende Industrie hat. Und wir haben heute genau die gleiche Situation, dass die arabische Straße sozusagen die Herrscherhäuser dazu veranlasst, nachzugeben. Aber es war damals bereits ein großer Fehler und ist furchtbar geendet. Und es wird heute wieder so enden, wenn die wirklich nachgeben würden. Sie geben noch nicht vollkommen nach. Also man hat es auf der Arabischen Liga gesehen. Es gab zwei Treffen der Arabischen Liga. Und in beiden Fällen konnte sich der Iran mit seinen massiven Anti-Israel-Forderungen nicht durchsetzen. Also da gab es dann doch noch ein Veto von Saudi-Arabien und anderen Ländern. Aber im Prinzip ist das eine ähnliche Konstellation, 48, so wie heute wieder.
Wäre das etwas, was man in kompakter Form auch tatsächlich Schülern beibringen könnte?
Also das Entscheidende ist eben das Differenzieren. Ne, dass man nicht die arabische Straße verwechselt mit den arabischen Herrschern, dass man also nicht die Moderaten unterflügt nach dem Motto, alle sind in einer Richtung. Also man muss da differenzieren. Und das ist auch für Schüler interessant. Also das gibt dann auch arabische Helden, die eben Juden mal geholfen haben. Also wie gesagt, in diesem Buch Army of Shadows werden da unzählige Beispiele geliefert. Wie in diesem Krieg, der dann mit der Nakba endete, zum Beispiel ganze Dörfer verteidigt wurden gegen den Mufti von Jerusalem, der die radikalste antisemitische Kraft in dem Krieg war, die wurden verteidigt von Arabern und Juden gemeinsam. Oder man verweigerte ihnen, also man verweigerte der Guerilla-Armee des Mufti die Möglichkeit, da unterzukommen in bestimmten Dörfern und so weiter und so fort. Diese Geschichte ist noch gar nicht geschrieben worden. Und meine eigenen Bücher sind Anregungen, in dieser Richtung weiterzuforschen, weil natürlich Leute das weiter erforschen müssen, die Arabisch beherrschen.
Ich versuche das immer von der Warte von Pädagoginnen und Pädagogen zu sehen, was also im Sinne einer Handlungsanweisung, nicht wahr? Wie gehe ich jetzt mit dem Konflikt um? Was würden Sie sagen, an welchem Punkt steht der Friedensprozess?
Im Moment ist er ganz gescheitert. Noch sind wir im Krieg. Das ist ein echter Krieg und Israel steht mit dem Rücken an der Wand. Das ist für Israel ein Riesenschock gewesen. Also man muss sich ja vorstellen, der Unterschied zwischen einem Diaspora-Juden und einem freien Juden. Der Diaspora-Jude, der weiß, er ist abhängig von nicht-jüdischen Obrigkeiten.
Wie in Deutschland.
Wie in Deutschland, wo man also eben die nicht-jüdische Regierung braucht, damit die jüdischen Einrichtungen geschützt werden gegen Mob-Überfälle. Ja, also diese Abhängigkeit hat der freie Jude in Israel nicht. Er kann wirklich sich selbstbestimmt bewegen, wie er will und kann also versuchen, ein Leben frei aufzubauen und sich auch selber eigenständig zu schützen. Und gegen diese Ideologie der Freiheit des Juden hat natürlich jetzt die Hamas also einen Riesenstein in den See geworfen, der viele Wellen auslöst, der Verunsicherung. Also Wellen der Verunsicherung, die also sehr tief gehen, weil man nie geglaubt hätte, dass also Menschen, die sich wie die Einsatzgruppen der Nationalsozialisten benehmen, das Territorium Israels betreten können, die Grenzen durchbrechen können und dann 1200 Menschen brutalst töten können. Und das, wenn man das auf Deutschland überträgt, 1200 für Israel, das wären bei uns über 10.000, die getötet werden. Also das ist schon, macht schon was mit einem Land und man weiß im Moment nicht. Ich hoffe, dass das Selbstbewusstsein wiederkehrt, aber man weiß, man hat keine Garantie, dass das so der Fall sein wird.
Rechtfertigt das in Ihren Augen die doch sehr starken militärischen Gegenreaktionen Israels?
Ja, man muss doch die Frage stellen, also das ist so dieser typische Zählapparat. Also derjenige, der die meisten Opfer hat, muss unschuldig sein. Danach wäre im Zweiten Weltkrieg Deutschland das unschuldigste Land gewesen, denn die Deutschen hatten die meisten Opfer. Also das heißt, das ist nicht logisch, nicht unbedingt stimmig. Und in Israel ist das so, dass das Leben eines Menschen unendlich viel zählt. Deswegen wird der Iron Dome für viel Geld angeschafft, deswegen werden überall Schutzbunker in die Häuser gebaut, deswegen wird alles getan, damit jede Person, jede einzelne Person maximal geschützt wird. Wie ist es bei der Hamas? Da wird es genauso umgekehrt betrieben. Es werden Menschen eingesetzt als Schutzschilde. Das heißt, die Hamas versteckt sich mit ihren Kanonen hinter Menschen. Man will nicht mit den Waffen die Menschen schützen, man will mit den Menschen die Waffen schützen.
Okay, das rechtfertigt trotzdem dann, diese Menschen direkt anzugreifen?
Die israelische Regierung will ja nicht die Menschen angreifen, sondern Kollateralschäden beim Versuch, die Hamas auszulöschen.
Das ist ein sehr böses Wort geworden, nicht? Kollateralschaden?
Ja, aber die Frage ist, was schlagen Sie den Israelis vor? Sollen Sie den nächsten, also die Hamas prahlt im Moment damit, dass das nur eine Probe war, was sie geliefert hat am 7. Oktober, dass also die richtige Aufführung noch kommt. Sie sagen, das war der erste Schritt und weitere Aktionen dieser Art, also Massenmorde an Israelis, werden vorbereitet. So, also was soll man da noch zu sagen, außer dass das verhindert werden muss? Und wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie sagen, wie Sie das sonst machen wollen. Und dass diese Zivilisten dabei getötet werden, also Israel warnt ja mit Flugblättern und mit Telefonanrufen und mit anderen Mitteln, also davor, dass man vorher das Gebäude räumen soll und so weiter und so fort. Aber was soll Israel machen? Es steht mit dem Rücken an der Wand. Es hat kein anderes Land, wo es hin kann.
Da kommt dann der Begriff des luftleeren Raums, finde ich, ins Spiel. Weil man sicherlich auch fragen kann, was sollen die Palästinenser tun, die ja also in Gaza, vorsichtig formuliert, kaum Bewegungsfreiheit haben, kaum Entwicklungsmöglichkeit haben und vor allen Dingen, was ich entscheidend finde, keine Möglichkeit der Teilhabe haben an dem, was sie jeden Tag in den sozialen Medien sehen.
Ja, aber da müssen sie ihre Hamas-Regierung stürzen. Also was sollen die Palästinenser tun? Die Hamas soll einfach sagen, wir machen Frieden. Dann wird der Krieg beendet sein.
Und das kann sie qua ihrer eigenen Charta ja nicht, richtig?
Die ist so, wie das für Hitler nicht denkbar war, dass er aufgibt, so ist auch die Hamas gebunden an dem, was sie ideologisch sich vorgenommen hat. Ich glaube schon. Also von daher ist es schon was sehr Dramatisches und Tragisches. Und natürlich sind die Opfer, die das kostet, auf der arabischen Seite in Palästina auch sehr hoch. Und das muss man auch bedauern und da muss man auch Empathie mit haben, mit diesen Opfern. Aber es ist eine Folge der Kriegserklärung der Hamas. Ohne diesen Angriff vom 7. Oktober würde es heute keinen Krieg geben, sondern es würde weiter Versuche geben, die Lebenssituation der Gaza-Menschen etwas zu verbessern, zum Beispiel indem man verdoppelt die Anzahl der Gaza-Arbeiter, die in Israel arbeiten können. Also man war auf einem Wege zu einem Übereinkommen, zum Beispiel zwischen Israel und Saudi-Arabien, was auch eine große Rolle hätte spielen können bei der Normalisierung der Beziehungen Israels mit der arabischen Welt. Und die Hamas hat explizit erklärt, dass es ihr darum ging, diesen Prozess zu stoppen. Also alles, was nach Frieden aussieht, wird gehasst seitens der Hamas. Alles, was nach Dschihad aussieht, wird geliebt. Und von daher stehen die Israelis mit dem Rücken an der Wand und müssen sich gegen diese Kraft, die den Tod will und nicht das Leben will, erwehren.
Ich komme nochmal auf das Bild von den Schulhöfen und den Pädagoginnen und Pädagogen. Wo sehen Sie da eine Grenze zum Antisemitismus, wenn man das Vorgehen Israels kritisiert? Ist das zulässig? Darf man das auf Schulhöfen, darf man das im Unterricht, in Gesprächen?
Also Antisemitismus hängt da an, wo man das Existenzrecht Israels bestreitet. Und ich würde schon von einem Schüler verlangen, dass er sich distanziert von den Massakern. Also wenn er sich da nicht distanziert, sondern darüber freut, dann würde ich sagen, ist das antisemitisch, ja.
Das sind die beiden Punkte, meinen Sie? Also das ist so die Linie sozusagen, die...
Es gibt eine ethische Grundlage, da muss man sagen, da gibt es für uns kein Pardon. wenn man diese Art von Massaker, also dass ganze Familien gefesselt werden, mit brennbarer Flüssigkeit übergossen werden, angezündet werden, wenn man sowas gut findet, dann ist eine Grenze überschritten. Dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Dann muss man auch gucken, dass solche Schüler nicht das weiterverbreiten, also ihre Auffassung von Terror. Ne, also die Terrorbefürwortung, die darf man nicht zulassen. Und das andere ist, dass man das Existenzrecht Israels anerkennen muss. Und dann kann man kritisieren, die israelische Regierung noch und nöcher, das machen die Israelis jeden Tag. Das würde ich auch in vielen, vielen Punkten jeden Tag machen. Also die Kritik an einer israelischen Regierung hat nichts mit Antisemitismus zu tun.
Finden Sie diese Position in der derzeitigen Debatte wieder?
Ja, darüber wird gar nicht so genau debattiert. Also deswegen finde ich das nicht so direkt wieder. Es hat sich schon ein bisschen in den Medien ein bisschen was verändert. Ich bin froh, dass man nicht mehr von Kämpfern der Hamas spricht, sondern von Terroristen der Hamas in den Nachrichten. Also ein bisschen hat sich das schon verbessert, die Bereitschaft sozusagen Realitäten anzuerkennen.
Sie sind ja, es war jetzt ja nicht einfach, den Termin zu bekommen, Sie sind ja derzeit sehr viel gefragt. Wie ist denn so Ihre Resonanz hier in der öffentlichen Debatte, wenn Sie auftreten? Wie würden Sie das beschreiben?
Interessiert. Also meistens habe ich was Neues zu erzählen, also was die Leute nicht wussten vorher. Ja, zum Beispiel von Radio Cesen, von der arabischsprachigen Propaganda der Nazis. Das ist ein Thema, was so gut wie unbekannt ist. Und Sie können ja auch mal gucken, wo darüber geschrieben worden ist. Bin ich im deutschsprachigen Raum der Einzige, der darüber geschrieben hat.
Gibt es da eine Rezeptionsgeschichte im arabischen Raum? Also weiß man tatsächlich, dass das so einen Effekt hatte?
Das ist eine sehr gute Frage. Also man kann natürlich niemals die Effekte nachträglich konstruieren. Und es gab natürlich keine Meinungsumfragen, die jetzt das vergleichen könnten. Also wie komme ich darauf, dass Radio Cesen einen gewissen Erfolg hatte? Das eine ist, dass ich vergleiche die Wirkung dieses Radios im arabischen Raum mit der Wirkung, die also praktisch das Nichtradio anderswo gehabt hat, wo es kein Radio gab. Und das war zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina der Fall. Da leben auch viele Muslime und da gab es aber kein Radio auf Serbokroatisch. Und da gab es dann auch keine Anfeindungen gegen Juden nach 1945. Also es gab überhaupt keine Probleme sozusagen im Zusammenleben. Und das Ähnliche kann man erkennen bei den asiatischen muslimischen Staaten, dass der Anteil der Antisemiten in dieser Region in Asien im Vergleich wesentlich geringer ist als der in der arabischen Welt. Meine zweite Vergleichs-, also ich kann nur über Vergleiche so eine Schlussfolgerung ziehen. Und der zweite Vergleich, der vergleicht das Jahr 37 und die Argumentation gegen den ersten Teilungsplan von arabischer Seite mit der Argumentation 1947 gegen den zweiten Teilungsplan. Dazwischen lagen diese 6 Jahre Radiopropaganda. Und dann kann man erkennen, dass praktisch 37 eigentlich nur 2 Gruppen antisemitisch argumentierten, die Moslembrüder und der Mufti, während im Jahre 47 auch die sogenannten moderaten Führer der arabischen Welt plötzlich sagten, die Juden haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu verantworten und also diese antisemitischen Standards setzten. Also das hat offenbar einen gewissen Einfluss gehabt auf die Art zu argumentieren. Und über diese Vergleiche komme ich dann zu meiner Schlussfolgerung, dass das ein wichtiger Einschnitt war in der Geschichte des Nahen Ostens.
Da sind wir ja eigentlich bei einer Parallele zu den sogenannten sozialen Medien. Welche Rolle die in dem Konflikt heute spielen?
Die sozialen Medien machen das Ganze viel verheerender noch. Also weil sie, so wie man damals also über das Radio agitiert worden ist, und man musste nicht Texte lesen, man musste nicht nachdenken, man hat ja damals Radio gehört in großen Gruppen. Das war ja keine Privatangelegenheit, das war im Café oder auf dem Bazar oder so. Und man war immer mit anderen zusammen und konnte sofort darüber reden und sich erregen und das nochmal betonen, was da gerade gesagt worden ist. Und bei den sozialen Medien, die gleiche Funktion haben die Fotos. Da brauchst du nicht drüber nachdenken. Die machen dich an, die Bilder. Und die sagen dir im Grunde alles. Da brauchst du nicht nachzudenken, welche Ursachen was hat, in welchem Zusammenhang das Ganze steht, wie der Kontext ist, sondern man sieht das Bild Und die Medien, die sozialen Medien arbeiten mit Videos und Bildern. Und das ist von daher also schon eine verheerende Wirkung in meinen Augen.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Mehr Tipps und Infos zum Thema berufliche Orientierung sowie spannende Lebenswege und regionale Unternehmen findet ihr auf me2b.de und digibo.school.